Wenn jemand vor Beginn der Gruppenphase vorausgesagt hätte, dass wir in dieser schwersten Gruppe von allen als Gruppensieger weiterkommen und im Achtelfinale hier in Leipzig spielen, hätte man ihn für sehr optimistisch gehalten. Ich habe schon zu Beginn des Turniers gesagt, dass wir ins Finale kommen oder gar Europameister werden, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, aber auch nicht für völlig unmöglich.
Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny. Das Jahr 2024 bietet einige Höhepunkte. So jährt sich der Geburtstag meines heutigen Gastes und die Meisterschaft seines Herzensvereins, der Austria aus Wien, zum 40. Mal. Doch vermutlich werden diese beiden Jahrestage, so wichtig sie auch insbesondere für die Betroffenen sind, nicht in der Jahresfußballchronik erscheinen. Vielmehr dürfte eine Europameisterschaft mit vielen Eindrücken und auch der ein oder anderen sportlichen Überraschung den Großteil des Raums in jedem Fußballjahresrückblick einnehmen. Über seine individuellen Eindrücke von einem besonderen Turnier und dies als Journalist und als Fußballbegeisterter spreche ich heute mit dem Chefredakteur von Laola 1, Harald Brandl. Herzlich willkommen und Servus Harald.
Servus, hallo. Danke, dass ich heute zu Gast sein darf, schon zum zweiten Mal bei dem großartigen Podcast.
Das ist ganz lieb von dir. Es war die Ausgabe 129, Fußballjournalismus mit Herz und Leidenschaft. Dort können sich die Hörerinnen und Hörer ganz über deinen Werdegang und deine Projekte informieren. Wir wollen über die EM reden und du hast eine EM-Tour nach Berlin hinter dir. Laola 1 hat dich nach Berlin geschickt. Ist das regelmäßig so zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften oder war das diesmal eine Premiere?
Für mich war es die erste Endrunde vor Ort seit der Euro 2008 und da war ich ja vor der Haustür quasi. Da habe ich damals die Gegner der Österreicher in der Gruppe begleiten dürfen, die Kroaten, die Polen und die Deutschen. Also ich war immer, während die Österreicher in Wien gespielt haben, war ich immer in Klagenfurt bei den Parallelspielen, was eh besser war angesichts der österreichischen Leistungen. Sonst haben wir eigentlich die Großveranstaltungen immer besetzt, wenn Österreich dabei ist, was in letzter Zeit ja Gott sei Dank regelmäßig der Fall ist. Hat bis jetzt aber immer mein inzwischen Ex-Kollege Peter Altmann gemacht, den ich jetzt ersetzen durfte als Vorortberichterstatter beim ÖFB.
Wie groß war deine Vorfreude nach den Turnieren und Katar, Russland und letztendlich eine EM so in der Corona-Zeit, wo man immer das Gefühl hat, da schwingt immer so ein Aber mit bei dem Turnier oder nicht ein Gefühl hat, wo einfach ein Aber mit dabei war. War die Vorfreude diesmal besonders groß, auch aufgrund vielleicht ja der Hoffnung auf ein erfolgreiches österreichisches Turnier?
Die Vorfreude war definitiv groß. Erstens einmal, weil man in Deutschland weiß, was man bekommt, nämlich Fußballbegeisterung, die echt ist. Man muss da keine Leute ins Stadion zwingen. Zweitens schon irgendwo natürlich im Herzen Europas. Also man hat gewusst, das ist für alle Fans gut zu erreichen. Das können inzwischen alle wieder problemlos reisen. Also insofern war die Vorfreude natürlich groß und größtenteils weiß man ja auch, dass das ganz gut organisiert ist, wenn das die deutschen Kollegen machen.
Wie läuft so eine Vorbereitung? Also bist du dann jemand, der die ganzen Sonderhefte liest, der sich intensiv mit den verschiedenen Mannschaften beschäftigt? Also wie intensiv kann man das auch alles leisten? Weil du hast ja nebenher auch das Tagesgeschäft. Das ist ja schon, ja, also braucht ja eine intensive Vorbereitung. Wie muss ich mir die vorstellen bei dir?
In meinem Fall war die Vorbereitung größtenteils schon sehr auf das österreichische Nationalteam bezogen. Also ich war eigentlich seit Ende Mai unterwegs, als das erst Trainingslager in Windischgassen angestanden ist, dann mit den zwei Testspielen und so weiter. Also eigentlich hat die Europameisterschaft Ende Mai final begonnen mit den ganzen Medienterminen, habe mich aber natürlich schon mit den Sonderheften eingedeckt und versucht, so zumindest von allen Mannschaften, die teilnehmen, eine vage Ahnung zu bekommen, was von denen zu erwarten ist. In erster Linie natürlich die Gegner der Österreicher. Aber ich habe in Berlin in meiner Unterkunft auf der Toilette alle Sonderhefte herumliegen gehabt.
Welches hat dir am besten gefallen?
Also was den grundsätzlichen Überblick faktisch angegangen ist, war das Sportbild-Sonderheft, finde ich, sehr gut, weil man ganz klassisch mit Kader und mögliche Aufstellungen und so weiter einen sehr schnellen Überblick bekommen hat. Nachdem ich aber eher ein Fan der der Geschichten dahinter bin. Ich bin ein sehr großer Freund von der Elf Freunde, bin auch Abonnent und freue mich immer über ihre Spezialhefte, weil die halt Themen innerhalb der Nationen abdecken, auf die sonst nur sehr wenige kommen, wenn überhaupt irgendwer.
Das kann ich gut nachvollziehen und teile ich auch. Das war ein fantastisches Sonderheft mit auch einem besonderen Titelbild. Natürlich gilt es, den Ballesterer nochmal zu erwähnen mit für sein Sonderheft und auch das Magazin 12 aus der Schweiz, was den Fokus so ein wenig nicht auf das gesamte Turnier, sondern die Schweizer Gruppe gelegt hat. Alles sehr, sehr lesenswert und eine Empfehlung.
Das muss ich auch noch erwähnen. Ja, 12 habe ich mir extra gekauft. Die Österreicher haben ja Gott sei Dank in St. Gallen gespielt, ein Testspiel gegen die Schweiz. Da habe ich mir das Magazin 12 auch gekauft und das war wirklich großartig, was die gemacht haben. Also da waren sehr, sehr spannende Geschichten drinnen von die Historie der Schweizer Länderspiele während des Zweiten Weltkriegs und danach dieses Ehrenderdiok-Porträt, das ich sonst wahrscheinlich nie und nimmer gelesen hätte, war sensationell geschrieben. Also da ist die journalistische Qualität schon sehr, sehr hoch.
Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kandidaten für den Preis des heldenhaften Sonderheftes zur EM 2024. Einen will ich noch hinzufügen. Das ist ein Reiseführer durch die deutsche Fußballkultur von der DFB Kulturstiftung herausgegeben. Ist auch jetzt noch, glaube ich, für 1,50 Euro zu erhalten. Lohnt sich jederzeit, weil es ganz gut Deutschland abbildet, so ein paar Höhepunkte Nord, Süd, Ost, West darstellt. Kann ich jedem nur ans Herz legen, den Link werde ich auch in die Sendungsnotizen packen. Ich habe aber verstanden, dass die Sportbild für dich den besten Überblick gab, die 11 Freunde, schöne Berichte und 12 und Ballesterer eigentlich immer gut sind.
Genau, so kann man es auf den Punkt bringen. Kicker-EM-Spezial habe ich einfach nicht gekauft, da kann ich nichts dazu sagen.
Wie läuft das? Hast du deine Reise dann im Prinzip mit der Mannschaft Österreichs, also von der Akkreditierung her, wärst du konsequent hinterher gereist, je lang wie sie im Turnier war und stand von Anfang an fest, wenn Österreich ausscheidet, oder früher als das Finale gehen muss, dass du dann im Prinzip auch sagst, deine EM-Reise vor Ort ist damit beendet?
Genau, also so was ausgemacht, ich mache die Österreich-Spiele, wenn Österreich weg ist, bin ich auch weg. Habe aber natürlich die Spiele in Berlin, die sonst waren, auch mitgenommen und habe Gott sei Dank auch die Akkreditierungen bekommen. Das heißt, ich habe Spanien, Kroatien gesehen und Schweiz, Italien in Berlin.
Und dein Alltag vor Ort, wo die österreichische Mannschaft vor Ort war, bestand sicherlich Trainingsbesuchen, Pressekonferenzen besuchen und dann abends oder nachmittags die Spiele gucken.
Genau, es war eigentlich, wenn nicht gerade Spieltag war, jeden Tag dasselbe. Also es war 8 Uhr in der Früh Redaktionskonferenz, dann war meistens um 11.45 Uhr das Training des Nationalteams, dass wir uns 15 Minuten lang anschauen haben dürfen. Also wir haben das Aufwärmen immer gesehen und wurden dann höflich hinausgebeten. Es sind dann weiter ins Media Center, also das Mediencenter des ÖFB, wo dann eine Pressekonferenz war um 14 Uhr ungefähr mit jeweils 2 Spielern in der Regel. Dort dann gearbeitet und dann zurück ins Hotel und dann die Spiele geschaut.
Nun hattest einen festen Ablauf, auch feste Örtlichkeiten. Ich weiß nicht, wie weit du so ein bisschen das Drumherum mitbekommen hast. Kannst du mal so ein Gefühl beschreiben von deinem Aufenthalt in Berlin? Hast du dich ja wohlgefühlt? Hattest du so ein EM-Kribbeln oder war das eben schon klassische Arbeit und da war links und rechts wenig Fokus für andere möglich?
Es war, finde ich, in Berlin, aber was einfach wahrscheinlich der Weitläufigkeit und der Größe der Stadt geschuldet ist, ist nicht so richtig dieses EM-Feeling aufgekommen. Also man hat schon gemerkt, wenn dann am Tag vor dem Spiel Kroatien-Schweiz, Kroatien-Spanien, dass halt sehr viele Kroaten dann da waren. Aber es hat sich gefühlt ein bisschen verlaufen. Ich habe mir dann Deutschland gegen Ungarn beim Public Viewing am Brandenburger Tor angeschaut. Da war dann schon Euro-Feeling und habe mich nach dem türkischen Vorrundensieg gegen Georgien dann auf den Kudamm begeben und man dort die Autokorso, kann man es fast gar nicht sagen, weil es war eigentlich ein Stau, weil da ist dann eh nichts mehr gefahren, haben wir da die Feierlichkeiten schon auch um Mitternacht noch angeschaut, weil da kommt dann schon Eurofeeling auf, aber im Alltag war in Berlin, finde ich, recht wenig zu merken.
Rein so von der Organisation, klar, hast du jetzt als Journalist vielleicht nochmal ein bisschen einen anderen Blick als ein Fan, der Anreise organisieren muss, aber trotzdem habt ihr ja auch mit Akkreditierung sind ja viele Prozesse. Hat das Gefühl, das lief alles sehr gut oder hat das an der einen oder anderen Stelle für dich auch ein paar Herausforderungen beinhaltet?
Es war eigentlich alles einwandfrei. Hat wirklich super, super funktioniert. Natürlich gibt's da und dort die ein oder andere Kinderkrankheit. Und wenn das erste Spiel in Berlin ist, war es noch ein bisschen schwierig, irgendwie den Medieneingang zu finden. Und wie wir den dann gefunden haben, haben uns die erklärt, mit Rucksack dürfen wir nicht rein. Was halt ein bisschen schwierig war für Journalisten mit Laptops. Man hat aber dann gemerkt, dass sie sehr schnell gelernt haben. Beim zweiten Spiel hat dann wieder alles wunderbar funktioniert. Also was die Organisation vor Ort betroffen hat, war das wirklich top.
Das klingt doch sehr gut. Wir werden auf das Thema Deutsche Bahn noch kommen. Dort scheint es zumindest aus Fansicht doch die ein oder andere Herausforderung und ja auch aus Mannschaftssicht gegeben zu haben. Was diskutiert wird oder insbesondere im Vorfeld diskutiert wurde, ist das Turnier. Und ja, wenn wir jetzt mal so die Kategorie von möglichen Awards suchen würde, wäre es der Sponsor mit dem Goldzahn. Und da ist schon diskutiert worden, was darf so ein Turnier kosten und was kann man auch verantworten. Also da ist immer wieder das Thema die du auch beschrieben hast in Berlin, dieser Fanzonen, die eingerichtet werden muss, die komplett letztendlich getragen wird von den Städten vor Ort. Es war ausgerechnet worden, dass jetzt die EM 66 Millionen Euro mehr als geplant wohl kosten wird. Die Zusatzkosten werden dann direkt der deutsche Steuerzahler bezahlen und die UEFA macht Rekordeinnahmen. Das hat Korrektiv in der Recherche halt auch nochmal analysiert und dann natürlich auch sehr kritisch drüber berichtet. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Kritik breit getragen wird, weil natürlich der Fußball alles überdeckt, dann eben auch noch die tollen sportlichen Leistungen aller vieler Teilnehmer und auch der deutschen Mannschaft das natürlich überdeckt. Aber trotzdem kannst du verstehen, bei aller sportlichen Euphorie und bei allem Fußballenthusiasmus, die du auch als Journalist hast, weil du Fußballer bist, weil du Fußballfan bist, dass das schon ein schwieriger Spagat ist, eine Familie, die keinen Fußballbegeisterten hat, die gerade im Sommer Schwierigkeiten hat, eine Schwimmhalle zu finden, so ein Turnier zu erklären.
Kann ich voll und ganz verstehen. Und wie du es ansprichst, diese Knebelverträge von nicht nur UEFA, sondern gleichzeitig natürlich auch FIFA sind sehr, sehr kritisch zu hinterfragen und sind natürlich auch ein Grund dafür, warum dann diese Weltmeisterschaften in Russland und Katar ausgetragen werden will. Können eh froh sein, dass die Europameisterschaften noch in Europa stattfinden. Ja, bin ich ganz bei dir. Ist wahrscheinlich schwierig in dem Moment, während das Turnier stattfindet, wo die Leute die Euphorie mittragen und auch zu Recht mittragen, diesen Themen durchzukommen. Bin gespannt, wie es in Deutschland aufgearbeitet wird.
Ja. Das geht mir ähnlich. Ein weiteres Thema war natürlich das Sponsoring von Visit Katar. Das letztendlich ist da die Diskussion der WM, hat dort wieder begonnen. Aber ein neues Thema ist natürlich die Sportwetten. Ich vermute, dass du ein bisschen anders auf das Thema schaust, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber es war eine Premiere. Die UEFA hat erstmals mit einem Sportwettanbieter zusammengearbeitet. Und das Spannende ist, dass rund um diese Europameisterschaft kurz vorher es ein Urteil gibt oder zumindest eine Befassung vor dem BGH, wo halt herausgestellt wird, dass dieser Anbieter offensichtlich Wetten vor einer Lizenzerteilung angeboten hat und das letztendlich zu diesem Zeitpunkt illegal war. Also das Thema Sportwetten ist eins, was diskutiert wird. In Deutschland, in Österreich habe ich das auch wahrgenommen durch das Magazin Dossier. Also das ist schon was Besonders für dich ist das eher auch, glaube ich, ja, durch das Thema in Österreich sehr präsent ist, nicht so was Besonderes, oder?
Um ehrlich zu sein, als österreichisches Sportmedium oder ich habe unlängst auch mit zwei, drei Kollegen darüber gesprochen, gäbe es diese Wettanbieter nicht, gäbe es wahrscheinlich kaum mehr Sportjournalismus in Österreich, weil uns die mit den Werbegeldern am Leben erhalten. Das muss man jetzt ganz, ganz ehrlich so sagen. Aber auch das ist natürlich kritisch zu sehen in jeglicher Hinsicht. Ich weiß nur, dass ich in einer Mixzone gestanden bin jetzt in Berlin und sehr lang gestanden bin, weil erst eine Stunde nach Spielende der erste Spieler aufgetaucht ist. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit gehabt, dort auf die Sponsorwand zu schauen und haben wir dann schon irgendwann gedacht, es ist eher die Achse des Bösen, die da drauf abgebildet ist. Also da war wenig an Sponsoren dabei, wo man sagt, man kann inhaltlich von der Positionierung her voll und ganz dahinter stehen.
Das verstehe ich und bin gespannt, wie das dort entsprechend weitergeht. Wir werden das, glaube ich, im Fußball diskutieren, aber lass uns zu den sportlichen Themen kommen. Und wenn wir ein Award bezeichnen würden als meisterhaft in der Todesgruppe, dann ist es tatsächlich fantastisch, was Österreich bei dieser EM in der Gruppenphase gezeigt hat. Ich glaube, viele von euch haben das erhofft. Ich habe mir das nicht wirklich vorstellen können, dass das dann so läuft und dass man als Erster diese Gruppenphase beendet. Wie hat das Österreich geschafft? Also diese Gruppe, also die Todesgruppe, der Begriff ist ja auch so ein bisschen speziell, als zu überleben und dann auch noch zu gewinnen. Ja, also das ist sehr eindrucksvoll gewesen. Es war toller Fußball, den Österreich gezeigt hat. Und so richtig kriege ich es noch nicht erklärt, ohne den Begriff Ralf Rangnick zu verwenden. Kannst du das?
Nein, geht auch gar nicht, weil das natürlich unmittelbar mit ihm und dem, was er in den Jahren, die er jetzt in Österreich ist, geleistet hat, verbunden ist. Wir haben alle erhofft, dass wir weiterkommen in dieser Gruppe. Erwartet in dem Sinn, glaube ich, haben es die wenigsten, dass es dann Platz 1 ist. Damit hat definitiv niemand gerechnet. Also allein, wenn man sich anschaut, wie medial und auch wenn wir untereinander gesprochen haben, wie wir über das Achtelfinale diskutiert haben, ist immer nur darum gegangen, okay, wo spielen wir, wenn wir Zweiter werden und wo spielen wir unter Umständen, wenn wir Dritter werden. Also mit Option Erster und Leipzig hat sich de facto davor nie mehr ernsthaft auseinandergesetzt. Man muss, wenn man es nüchtern betrachtet, natürlich schon auch sehen, dass das ein oder andere sehr zugunsten der Österreicher gefallen ist. Also einerseits natürlich die Unentschieden zwischen den Niederlanden und Frankreich und dann auch Frankreich gegen Polen. Das 1-1 war zum Teil auch glückliche Fügung. Wenn man sich die Expected Goals-Werte der Österreicher in der Vorrunde anschaut, hätten die Spiele auch anders ausgehen können. Ja, aber sie haben es geschafft, diese Euphorie zu entfachen und das ganze Land hinter sich zu vereinen. Und das ist in Österreich, wir sind ja eher eine Nation von Raunzern, schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und das ist eigentlich das, womit Ralf Rangnick angetreten ist und was er immer allen erklärt hat und was die Spieler dann inzwischen auch schon gebetsmühlenartig wiederholt haben, dass diese österreichische Mannschaft jeden ärgern und oder schlagen kann, wenn sie am absoluten Leistungslimit agiert. Und das hat sie im letzten Spiel gegen die Niederlande definitiv, größtenteils gegen Polen und ja, gegen Frankreich nicht ganz, aber da hat er dann eh auch nichts rausgeschaut. Gleichzeitig hat man dann auch gesehen natürlich, dass wenn es nicht am Leistungslimit ist, dass dann halt auch einmal im Achtelfinale gegen die Türkei Schluss sein kann.
Auf das ich gleich nochmal kommen will, trotzdem will ich nochmal zum Juni 2021 zurück. Österreich schafft es, den späteren Europameister Italien im EM-Achtelfinale wirklich an den Rand einer Niederlage zu bringen. Man kommt nicht weiter, es ist auch eine 1-2 Niederlage, die Enttäuschung ist groß, aber eine wirkliche Euphorie hast du damals überhaupt nicht gespürt, ganz im Gegenteil. Was ist das, einfach tatsächlich die Hoffnung? Ist das die Person Ralf Rangnick? Ist das der Fußball? Was ist dieser Unterschied, dass erstens diese Euphorie, die man im ganzen Land gespürt hat, und ich fand das in einer Art und Weise, wie ich das noch nie erlebt habe, und dass man auch ja dann auch in den sportlich überzeugt hat. Also ist es wirklich nur Ralf Rangnick? Die Menschen sind doch fast die gleichen, oder?
Die Menschen sind fast die gleichen, nur die Herangehensweise ist eine ganz andere, und dadurch hat sich die Erwartungshaltung in diesen 3 Jahren immens verändert. Also wenn ich mich zurück erinnere an dieses Achtelfinale gegen Italien, war am Ende irgendwie jeder froh. Und jeder hat es gut gefunden, wie das gelaufen ist. Weil wir haben uns nicht blamiert gegen die Italiener und eigentlich hätten wir es eh fast geschlagen und das passt dann eh. Und es hat sich niemand beschwert. Und 3 Jahre später scheiden wir wieder im Achtelfinale aus und das ganze Land ist am Boden zerstört. Weil wir einfach inzwischen auch durch diese offensive Herangehensweise, und ich sage jetzt einmal offensiv, auch irgendwo auf dem Feld und abseits des Feldes, die Erwartungshaltung gestiegen ist, von diesem defensiven frankophoner Fußball auf und abseits des Platzes zu diesem, wir wollen und wir tun und wir kämpfen und wir rennen und wir pressen Ralf Rangnick Fußball, war es eigentlich in 3 Jahren ein kurzer Weg, wenn man es so sehen will, aber er hat natürlich die perfekten Voraussetzungen dieser Mannschaft auch vorgefunden. Es ist eine Red Bull Mannschaft.
Dann lass uns nochmal zum Auskommen. Kann es sein, ich habe das in einem Podcast gehört, da wurde gesagt, die Türkei hat die Rangnick-Mannschaft ausgecoacht. Würdest du das teilen oder wie bewertest du dieses Aus gegen die Türkei?
Ausgecoacht finde ich nicht. Das ist natürlich war nicht vorhersehbar, dass dieses frühe Tor für die Türken fällt und war dann schon in der ersten Hälfte großes Problem für die Österreicher, irgendwie damit umzugehen. Also ich glaube, zwischen Minute 7 und Minute 45 plus 1 hat es keinen einzigen Abschluss gegeben, der Österreicher. Da hat sich halt genau dieses Problem gezeigt, dass die Mannschaft in der Vorbereitung auch schon gehabt hat, sich Chancen gegen tiefstehende Gegner zu erarbeiten, weil halt einfach die Mannschaft vom Kollektiv lebt, aber die Zahl der Unterschiedsspieler, die dann durch Einzelaktionen, Verteidigungen oder Defensiven aushebeln können, die gibt's halt kaum bis gar nicht. Ausgecoacht wäre Österreich worden, wenn nicht in der zweiten Hälfte Österreich eigentlich hier genug Chancen vorgefunden hätte, um das Spiel locker zu drehen. Aber das haben sie ja. Da war es dann eher Unvermögen vom gegnerischen Tor und ja, zwei Eckball-Gegentore in einem Spiel. War eine Mischung aus beiden, sehe ich jetzt aber jetzt nicht als taktisches Problem beides an.
Bist du im Fazit so, auch gerade in Deutschland wird das ja intensiv diskutiert, man ist auf der einen Art traurig, dass man nicht weitergekommen ist, auf der anderen natürlich ja froh, weiß nicht, ob stolz der richtige Begriff ist, auf jeden Fall über die gezeigten Leistungen. Kann man das auch so für Österreich übernehmen, dass man sagt, das war ein tolles Turnier, schade, dass es nicht weiterging, aber man hat alle Möglichkeiten, bei den nächsten Turnieren positiv zu überzeugen?
Ich glaube schon, dass es viele wahrscheinlich eher auch ähnlich wie in Deutschland als Startschuss einer neuen Ära sehen, wo man jetzt einmal sieht, okay, es geht, und wo man gleichzeitig aber nach dem Turnier das Gefühl hat, es geht noch mehr und es wird beim nächsten Mal mehr gehen.
Es ist vor dem Turnier, während des Turniers habe ich das kaum wahrgenommen, in Deutschland viel diskutiert worden über die Namen Leon Goretzka und Mats Hummels. Während des Turniers habe ich das nicht wahrgenommen. Wie ist das eigentlich in Österreich? Also wenn ich an Guido Burgstaller denke, der nicht mitgenommen ist, glaube ich aber im Ersatzkader war, aber nicht mitgenommen ist. Der Name Kevin Stöger, den höre ich relativ selten. Gibt es so eine Diskussion in Österreich, dass jemand gefehlt hätte oder gibt es die gar nicht?
Also am ehesten der Name Kevin Stöger und um die Kadernominierung schon diskutiert wurde und dann vereinzelt während der Europameisterschaft, aber da aufgrund des Erfolgs natürlich kaum bis gar nicht. Man kann natürlich argumentieren, Kevin Stöger hat eine großartige Saison in der deutschen Bundesliga hinter sich und ist wahrscheinlich einer, der von der Spielanlage her so einer ist, der dann den entscheidenden Pass spielen kann, den unerwarteten Pass spielen kann. Es hat sich aber so insgesamt ein bisschen die Meinung durchgesetzt, Ralf Rangnick wird schon einen Grund gehabt haben, warum er auf den verzichtet, weil er und sein Team, die werden sich schon angeschaut haben und die können ja seine Statistiken auch lesen. Und ich glaube einfach, dass Kevin Stöger vom Spielstil her nicht in diese Mannschaft gepasst hätte oder nicht in diese Mannschaft passt. Nichtsdestoweniger kann man natürlich auch argumentieren, dass er in der einen oder anderen Situation erste Hälfte gegen die Türkei vielleicht ganz gut gewesen wäre, ihn auf dem Feld zu haben.
Wenn du eine goldene Ehrenmedaille der EM verteilen würdest, an wen würdest du sie verteilen? Ich würde einen Vorschlag machen. Also ich finde, Rumänien hat diese Europameisterschaft und es ist ja viel über die Anzahl der Teams auch diskutiert worden, aber das hat enorm bereichert. Rumänien und Slowakei erstmals ins Achtelfinale eingezogen. Die Rumänen Gruppenerster. Nach dem Aus gegen die Niederlande, was sehr bitter war, hat man sich dann mit einem Brief in der Kabine, die man eben auch 1A, in einem 1A-Zustand verlassen hat, für die Gastfreundschaft bedankt. Ich finde, solche Auftritte tun der Europameisterschaft extrem gut und ich habe das alles nicht erwartet und bin völlig überrascht von dem Teilnehmer Rumänien und finde das ganz wunderbar. Kannst du das teilen oder gibt's, wenn du jemanden die goldene Ehrenmedaille verteilen würdest, gibt's jemanden, den du sofort im Kopf hast?
Ja, also bin bei dir diese rumänische Mannschaft und dann mit der Kabine, wie sie hinterlassen haben, ist schon großartig. Mir haben die Slowenen auch sehr gut gefallen. Ich habe auch die Geschichte von Iličić bei den Slowenen sehr spannende gefunden, der nach seinen jahrelangen Depressionen dann mit, weiß nicht, weil er seit 36 Jahren da doch noch einmal zu Euro mitfahren hat dürfen und noch einmal mitspielen hat dürfen, war, finde ich, auch eine inspirierende Geschichte. Ich finde auch, wie sich die Georgier präsentiert und geschlagen haben, war das schon sehr cool. Genau das macht eine Europameisterschaft aus und genau diese Geschichten, genau diese Teams, über die wir hier sprechen, rechtfertigen irgendwie auch die Aufstockung, genau. Finde ich.
Ja, Das muss ich auch sagen, dass ich das sehr kritisch gesehen habe vor dem Turnier, gerade mit der Diskussion um den oder den Gruppendritten dann, wer kommt dann weiter. Nach dem Turnier sehe ich das völlig anders. Und dann, wir haben doch genug goldene Ehrenmedaillen im Schrank, dann vergeben wir die dreimal, denn das sind schon besondere Teams gewesen und besondere Momente. Ein Preis kann es nur geben für das Lebenswerk als goldene Generation und den bekommt natürlich Belgien. So, ich kann es gar nicht mehr zählen, vor wie vielen Turnieren ich Belgien als den Geheimfavorit genannt habe. Nun, diesmal habe ich aus Traditionsgründen das genauso gemacht und man ist wieder irgendwie enttäuscht worden. Ist es das jetzt mit Belgien gewesen? Was ist das mit Belgien? Kannst du das irgendwie erklären, warum hat dann Belgien doch so einen enttäuschenden Auftritt gezeigt? So finde ich es zumindest. Weiß nicht, ob du das anders wahrgenommen hast.
Ich habe mir vor dem Turnier eigentlich fast gar nichts mehr erwartet von ihnen, weil, wie du sagst, sie jedes Mal der Geheimfavorit sind und es hat ja jedes Mal sehr, sehr schlecht geendet. Ich glaube, dem belgischen Fußball tut gut, dass diese viel zitierte goldene Generation jetzt einmal abdankt und wahrscheinlich wird just die nächste Generation dann irgendwie einen Titel holen. Also für mich irgendwie ein klassisches Beispiel, dass das sind bei zu vielen Leuten die Egos zu groß geworden. Und das ist schon auch, finde ich, irgendwie eine Lehre dieser Europameisterschaft, dass es nur im Kollektiv geht. Bei den meisten Teams zumindest.
Wenn man jetzt die Mannschaft, die sich am stärksten gewandelt hat, wir nehmen direkt auf nach den beiden Halbfinals und vor dem Finale, dann muss man sagen, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich habe keine positive Stimme über England in der Gruppenphase gelesen und nun hat man im Halbfinale gesehen, wo das eine völlig andere Strategie war oder ein anderer Auftritt der Mannschaft. Wie nimmst du England in diesem Turnier wahr? Eher unansehnlich, zumindest im Zeitpunkt der Gruppenphase, oder?
Zeitpunkt der Gruppenphase unansehnlich. Wobei, ich meine, die ganze Gruppe war ja mit 0-0, 0-1 und 1-1 eine völlige Ungruppe, was das Fußballerische angeht. Aber ja, ich kann mich an irgendwelche Memes erinnern oder etliche Memes, was die Gareth Southgate angehen und wie der nicht gescholten wurde nach dieser Gruppenphase. Ich habe Dänemark-England, also das zweite Spiel, das dann 1-1 ausgegangen ist, mit ein paar österreichischen Journalistenkollegen gesehen, wovon einige große England-Fans waren und sie waren stinksauer und überzeugt davon, dass das diesmal definitiv wieder nichts wird. Am Ende des Tages hat Southgate die Engländer zum zweiten Mal in Folge in ein EM-Finale geführt. Und ich finde, dass sie, wie du sagst, jetzt gegen die Niederlande ein wirklich, wirklich attraktives, gutes Spiel da auf den Platz gelegt haben.
Das denke ich auch. Und umso spannender wird es zu sehen, was dann im Finale passiert. Wenn man die goldene Luftpumpe des Turniers sucht, dann komme ich nicht umhin. Und das hast du ja vielleicht als, dadurch, dass du Journalist im Stadion warst, im Fernsehen war es ja nicht so häufig zu sehen, stärker wahrgenommen, das ganze Thema der Flitzer. Also das ist mir das erste Mal in dieser Intensität aufgefallen, zumindest die Berichterstattung drumherum. Fokussiert sich wahrscheinlich auch immer auf einzelne Spieler und ist jetzt kein flächendeckend gewesen, aber grundsätzlich wirft das schon die Frage der Sicherheit auf. Und es hat ja dann auch dazu geführt, dass dann noch ein Ordner Spaniens Morata am Bein erwischt hat. Ist alles offensichtlich dann doch gut geworden. Aber das Thema Flitzer ist schon sehr speziell. Sagst du, na gut, also wir haben keine Zäune, man wird das nicht hundertprozentig vermeiden können? Oder sagst du, also irgendwie ist ja schon ein bisschen was schiefgelaufen, das war mir zu viel. Wie ist da dein Blickpunkt auf das Thema?
Vorneweg muss ich sagen, ich war bei 6 Spielen im Stadion und habe keinen einzigen Flitzer live erlebt.
So ist das, der Fernsehzuschauer, der erzählt was von Flitzern und ja.
Ich glaube, wie du sagst, wir wollen keine Zäune zwischen Tribüne und Stadion und deswegen kannst du das nicht aufhalten. Du kannst nicht jeden Zuschauer immer so im Auge haben, um zu verhindern, dass er aufs Feld läuft. Also ich verstehe diese Faszination nicht mehr wirklich, muss ich sagen. Das war zu Jimmy Jump Zeiten vielleicht noch halbwegs lustig oder als sie nackt durch die Gegend gelaufen sind. Aber inzwischen, ich kann es schwer nachvollziehen. Und was halt dazu kommt, die sind halt inzwischen alle so schnell, dass das echt einige Zeit dauert, bis die eingefangen werden. Ich weiß nicht, früher sind die, glaube ich, einmal übers Feld gelaufen und dann selber wieder runter und das war erledigt. Ja. Aber inzwischen sind das ja Hetzjagden, die teilweise gefühlt minutenlang dauern, bis da irgendwer den Flitzer endlich erwischt. Ich finde es mühsam, auch für die Spieler, weil natürlich der Spielfluss unterbrochen wird. Für die für die Zuschauer vorm Fernseher, die nicht einmal in den Genuss dieser Hetzjagden kommen, sondern halt dann irgendwelche Nahaufnahmen sehen und sowieso nicht wissen, was gerade passiert. Ja, ich glaube, man kann diesen Flitzerkult irgendwie, wenn man den zu Grabe trägt, wäre niemand böse.
So ist es. Dann müssen wir mal noch ein bisschen suchen nach der goldenen Luftpumpe und ich werfe da nochmal die Handspielregel. Das natürlich aus deutscher Sicht hier in dieser Podcast-Episode. Es ist schon eine besondere Situation gewesen bei diesem Deutschland-Spanien-Spiel. Klar ist es, unabhängig von dem, was vorher passiert ist, ob das abseits war oder nicht, spricht viel dafür, dass es nicht abseits war, sonst hätte vielleicht schon irgendwie eine UEFA da ein Bild gepostet, dann wäre die Diskussion vielleicht anders verlaufen. Aber Fakt ist, da hängt ein Arm rum und der ist auch in der Schussbahn, die in Richtung Tor geht. Kannst du das sachlich nachvollziehen, dass da viel diskutiert worden ist, oder ist das eigentlich nur emotional zu erklären? Es gibt ja auch ein paar Erklärungen im Sinne von, die UEFA wollte die Auslegung so, aber trotzdem ist da ja ein Arm irgendwie und der ist auch in der Schussbahn und eigentlich ist das ein Handspiel. Nochmal, ich weiß, das Spiel, da muss man über Toni Kroos reden, da muss man über Musiala reden, der eine Chance hat, und man kann das nicht auf das Handspiel fokussieren und danach wäre alles anders gelaufen, wenn es dann Pfiff gegeben hat, das ist alles Käse. Aber so diese widersprüchlichen, also gegen Belgien, Dänemark, da ist das anders praktiziert worden, und dass dieses Handspiel schon eine besondere Rolle hat, kannst du das nachvollziehen oder nervt dich die Diskussion?
Mich nervt die Diskussion insofern, dass einfach immer noch nicht möglich war, offenbar eine Handspielregelung zu finden, die für alle so klar und einheitlich verständlich ist, dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen. Ich verstehe die Diskussion nach jeder strittigen Situation, und dass wir nach dieser Europameisterschaft wieder über die Handspielregel sprechen, so wie während jeder Meisterschaft auf der ganzen Welt wir regelmäßig über diese Regel sprechen, zeigt ja deutlich, dass da endlich eine Regelung gefunden werden muss, die einfach so klar und logisch ist, dass es da keine zwei Meinungen geben kann. Ich kann da jetzt aber nicht sagen, welche Regelung das wäre.
Dann ist aber die Handspielregel doch für die goldene Luftpumpe geeignet. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten, also die Tatsache, dass die Helfer, irgendwie 16.000 Helfer, die teilweise beim Stadion für die Sitzplätze und so weiter zuständig waren, ohne jeglichen Verdienst, ja, die Euro erleben müssen, das ist schon sehr speziell. Weiß nicht, bist du so ein Sticker-Sammler? Also früher war das immer so in diesen, wie kann ich denn das nennen, ohne die Marke zu nennen, in diesen Schokoriegeln gab es immer Aufkleber. Hast du sowas gesammelt eine Zeit lang?
Als Kind, aber ist schon lange her.
Kindheit. Siehst du, mich hat das so geprägt, dass ich das immer noch fasziniert, aber in der Zwischenzeit gibt es die Aufkleber nicht mehr in diesen Riegeln, sondern du musst die online bestellen und dann musst du auch ein Heft bestellen. Und das Heft habe ich 2 Wochen vor der Euro bestellt. Es ist heute noch nicht auf meinem Platz. Das ist so ein bisschen insgesamt
sehr gut.
Recht enttäuschend, aber nichts kommt an die Handspielregel. Neben der ganzen EM ist auch relativ viel in den sozialen Medien passiert und da gibt es so ein paar Memes, die ich ganz fantastisch fand. Ich weiß nicht, ob du alle mitbekommen hast. Das erste war die ältere Dame, die den Trommler der türkischen Fans mit ihren Stöcken aufhalten wollte. Das fand ich ganz, ganz rüstig und wunderbar. Dann die hilfsbereiten Schotten mit ihrem Regenschirm. Dann gab's die glutenfreien Ravioli. Das war das Spiel Holland gegen
Frankreich, muss das gewesen sein.
Genau, oder? Genau. Und wo das drüber gelegt worden ist, also das ist ganz wunderbar.
Großartig.
Ja. Und das verlinken wir auch. Und dann gibt's, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, André Schnurrer, der offensichtlich, also der Saxophonspieler ist und das Turnier für sich entdeckt hat, erst in Fanszonen mit diesem Saxophon gespielt hat und später dann auf einer Bühne und da, ja, diese EM-Musik ganz wunderbar unterlegt hat und damit auch in den sozialen Medien hoch und runter ging und natürlich, und das geht ja auch schon einige Zeit, das Thema Pyrotechnik und der Balkon-Ultra ist ein spezielles Thema, kommt auch noch aus Thüringen, aber das sind so die Social-Media-Dinge, die mir aufgefallen sind. Ist bei dir irgendwas dabei, was wir noch nicht aufgezählt haben, was auf jeden Fall angeguckt werden muss?
Was ich ungefähr die ersten 1, 2, 3 Spieltage lustig gefunden habe, waren diese Schnitzel ist besser als Kebab, Paella ist besser als Fish and Chips, ist mittlerweile aber nur noch nervig und unlustig, finde ich. Ich glaube, das ist irgendwie totgespielt, das war am Anfang witzig und dann, ja, Jetzt, glaube ich, haben wir alle Nationalspeisen und Getränke dann durch. Den Balkon Ultra und dieses Pyrotechnik liegt, finde ich schon sehr kurios irgendwie, weil jetzt gefühlt in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft die Forderung nach Legalisierung von Pyrotechnik angekommen ist und da Menschen dieses Lied singen, die sicher beim ersten Rauchtopf, der in ihrer Nähe gezogen wird, drohen, das Stadion zu verlassen. Kann politisch lustig werden im Zuge der nächsten Bundesliga-Saison in Deutschland.
Ja. Das ist fantastisch, diese Einordnung. So ist es. Aber können wir uns einigen, die nicht glutenfreien Ravioli ist, das ist schon was wirklich Besonderes, oder?
Ja, war, das war wirklich großartig.
Dann ist bei rund um diese EM noch Bemerkenswertes passiert und Ralf Rangnick, das war, glaube ich, sogar ein Interview im Standard vor dem Turnier, wenn ich richtig in Erinnerung habe, deshalb der sich ausspricht und sagt eben, wenn uns die Historie beider Länder etwas gelehrt hat, dann ist es die Gefahr, die von Rechtsextremismus und Faschismus ausgeht, der klare Position bezieht. Dann auch noch Kylian Mbappé, der sagt, wir dürfen nicht erlauben, dass unser Land in die Hände dieser Leute fällt. Ich weiß, wir haben auch andere Dinge gesehen bei dieser EM, aber ich finde, dass sich ein Nationalmannschaftstrainer so klar äußert, ein Spieler, der ja zu den Top 3 der Spieler auf der ganzen Welt gehört, so klar positioniert. Das verdient schon, also das sind diese positiven Aspekte dieser EM, oder?
Ja, definitiv. Kann zu beiden tatsächlich noch kurz was erklären. Ralf Rangnick hat dieses Interview im Standard schon im März gegeben, hat dann aber vor dem Achtelfinale gegen die Türkei im österreichischen Fernsehen, im ORF, in der ZIP 2, das ist die meistgesehene Nachrichtensendung des Landes, ein Interview gegeben, wo er diesen Appell noch einmal sehr vehement vorgetragen hat und wo er definitiv mehr Leute erreicht hat, natürlich als mit diesem Standard-Interview, hat dann auch für die ein oder andere interessante Meldung von rechts gegeben, gesorgt auf Social Media, aber da entlarven sich die Leute dann ja eh ganz gut selbst. Kylian Mbappé habe ich diese Pressekonferenz, das war nämlich die Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel gegen Österreich, leider verpasst, weil ich zu spät in Düsseldorf angekommen bin. Ich weiß aber, dass ich dorthin gekommen bin, da war sie kurz davor aus, die französische Pressekonferenz, und alle österreichischen Journalisten haben gesagt, Wahnsinn, was da gerade los war. Das war irgendwie historisch und was ganz anderes. Die haben 45 Minuten Pressekonferenz und es ist in zwei Sätzen um das Spiel gegangen und sonst nur Politik. Und also da war allen, die anwesend waren, sehr schnell klar, dass das außergewöhnlich war, was nicht nur Deschamps, sondern eben auch Mbappé da von sich gegeben haben. Ja, und ich bin da bei Ralf Rangnick, der sinngemäß eh gesagt hat, es ist wichtig, dass Personen des öffentlichen Lebens in Zeiten wie diesen ihre Meinung kundtun und den Mund aufmachen und nicht irgendwie Sport und Politik voneinander zu trennen versuchen.
So ist es. Es gibt da ja natürlich dann auch unter den Fußballern und den Altfußballern dann eben auch mal andere Positionen, die sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, was aber im Prinzip schon mehrfach widerlegt ist und einfach auch Käse ist. Also wir sehen das ja auch mit den vielen Bildern der Politiker bei diesen. Ich finde es durchaus bemerkenswert, dass dieses Turnier genutzt wurde für diese Äußerungen, die eben auch so wichtig sind, und freue mich, dass es eben so herausragende Persönlichkeiten getan hat. Ich glaube nicht, dass das jemand sein Wahlverhalten ändert, aber vielleicht setzt es so Nachdenkprozesse in Gang, und das wäre ja schon wichtig. Wenig nachgedacht hat offensichtlich Jens Lehmann, den ich für den Preis der goldenen Kettensäge vorschlage, zu seinem Kommentar über die Frisur von Robert Andrich. Wer es nicht gesehen hat, das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Also er hatte eine pinke Frisur, und Jens Lehmann hat das so ein bisschen eingeordnet, dass er gar nicht weiß, wie Robert Andrich sich fühlt, und hat das für wirklich schwierige Sachen genutzt. Muss man mit so Altfußballern, weißt du, ich frage mich da immer, du bist ja nun auch Journalist, und in vielen Fernsehsendungen werden eben diese Altfußballer herangeholt, die dann natürlich irgend sowas manchmal erzählen, und man weiß, es ist ja bei Jens Lehmann nicht das erste Mal. Warum gibt man denjenigen immer wieder eine Plattform für so einen Mist? Kannst du mir das irgendwie erklären? Also es gibt ja auch in Österreich den einen oder anderen, wo ich weiß, das könnte schwierig werden, aber dann sage ich mir doch, das brauche ich doch jetzt nicht. Oder geht es da letztendlich auch um das Thema Klickzahlen? Weil natürlich reden wir jetzt, oder ich habe gerade das Thema Jens Lehmann angesprochen, und damit hat er ja auch irgendwas erreicht, oder?
Eben, also wenn du Jens Lehmann als Experte verpflichtest, da ist dann natürlich ein gewisses Kalkül dabei. Wenn es dir wichtiger ist, die Reichweite zu haben, als sich dich gesellschaftlich zu positionieren, dann hat es in dem Fall funktioniert. Es ist schlicht und ergreifend eine Frage der journalistischen Herangehensweise und vielleicht auch des wirtschaftlichen Drucks, unter den Medien stehen.
So ist es wohl. Du hast schon so ein bisschen was zu deinen Eindrücken gesagt. Trotzdem will ich noch die beiden Kategorien Türmen-Sensation und Türmen-Peinlichkeit des Turniers besprechen. Ich finde, was Deutschland recht gut gemacht hat, ist das pinke Trikot von Adidas. Er hat so eine Diskussion, die es da gab. Und wenn ich jetzt lese, dass die Trikots teilweise ausverkauft sind, dass, wenn ich die auch sehe, wie viel die getragen worden sind, glaube ich, dass die Firma Adidas und wer auch immer für die Farbe jetzt verantwortlich ist, mit der Farbwahl und der Gestaltung des Trikots so viel nicht falsch gemacht werden haben kann, oder?
Alles richtig gemacht. Und das dann natürlich noch im Match gegen Ungarn auch zu tragen, war eh auch schon ein deutliches Zeichen. Bin Deutschland auch viele mit diesen pinken Trikots gesehen. Eine andere deutsche Trikotfolge, und ich habe sie in Deutschland nicht klären können, aber vielleicht kannst du sie mir erklären. Wo sind diese ganzen Check 24 oder was waren das für Trikots, da daherkommen?
Genau, aber das muss ja offensichtlich auch sehr erfolgreich sein, denn dieses Vergleichsportal, also wo Preise verglichen werden, hat tatsächlich eben eine Aktion gestartet und du konntest dich für eine Anmeldung bei dem Portal, hast du dieses Trikot kostenlos bekommen und offensichtlich in voller Erfolg, denn auch du hast es
wahrgenommen. Hat funktioniert,
ja.
Hat funktioniert und ich nenne den Discounter jetzt nicht, diese gelben Brillen eines bestimmten Discounters sind mir auch sehr negativ aufgefallen, gelbe Sonnenbrillen mit dem Logo am Glas.
Ja.
Aber egal.
Zur Peinlichkeit des Turniers. Du hast gesagt, du bist in Düsseldorf zu spät angekommen. War die Bahn dran schuld? Denn ganz offensichtlich scheint ja das deutlich zu werden, was wir, und so deutlich muss man ja auch mal sagen, was wir tagtäglich erleben mit der Deutschen Bahn. Also ich bin nun beruflich sehr häufig unterwegs und ich plane das immer so, dass ich keine drei Umsteigemöglichkeiten hintereinander haben, weil das kannst du einfach nicht planen. Offensichtlich hat das auch dafür gesorgt, dass ja einige zu spät kamen, einige Fans, auch aus Österreich habe ich das gelesen, Angst hatten, dass sie das Stadion nicht rechtzeitig erreichen. Welche Eindrücke hast denn du mit der Deutschen Bahn gesammelt?
Mir war im Voraus der Ruf der Deutschen Bahn bewusst, weswegen ich darauf geachtet habe, so gut wie möglich unabhängig von der Deutschen Bahn zu sein. Was natürlich insofern dann ein großer Vorteil war, dass Österreich tatsächlich in Berlin selbst stationiert war und bis auf zweimal in Berlin gespielt hat. Ich kann man klimatechnisch sicher darüber streiten und bin ich jetzt auch nicht übermäßig stolz drauf. Ich bin nach Düsseldorf geflogen, eben aus dem Grund, weil ich gewusst habe, dass ich davor und danach relativ enge Termine habe und mich nicht verlassen wollte auf die Deutsche Bahn. Hab von Kollegen gehört, die zumindest bei der Rückfahrt den Zug dann einfach nicht gefahren ist und gestrichen wurde. Bin dann aber nach Leipzig hin und retour mit der Bahn gefahren und habe in beide Richtungen jeweils nur 20 Minuten Verspätung gehabt, was völlig okay ist, finde ich. Insofern kann ich selbst nichts Negatives sagen über die Deutsche Bahn, habe aber auch gehört von österreichischen Fans, die teilweise irgendwo unterwegs dann im Weg nach Düsseldorf irgendwo in, keine Ahnung, Regensburg gestrandet sind und so weiter. Also ja, weiß nicht, gibt's da am Ende der Europameisterschaft eine Statistik, ob die Deutsche Bahn mehr oder weniger verspätet war als für gewöhnlich?
Das vermute ich, wird es nicht geben, aber ich meine das natürlich, ich glaube, bei der niederländischen Nationalmannschaft muss es ja tatsächlich, eben, wenn ich es gelesen habe, richtig ein Wildunfall gewesen sein, das ist natürlich auch klar, das kann man dann nicht vorhersehen. Grundsätzlich finde ich es ja richtig und auch gut, dass man auf die Bahn setzt, auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, aber es zeigt halt ein Problem, was wir einfach in Deutschland haben. Das muss man so sagen, das ist ja etwas, was wichtig ist, wenn wir irgendwie diesen Wandel hinbekommen wollen in dem Bereich der Mobilität, dass wir dann mit dieser Qualität und diesem kaputt gesparten Produkt, dass wir da nicht weit kommen. Und das ist halt ein bisschen schade. Ein zweites Thema, was zumindest in den Medien sehr intensiv diskutiert worden ist, wenn wir beim Thema deutsche Peinlichkeit sind, dann sind das im Spiel Spanien gegen Frankreich die Pfiffe gegen Cucurella. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Da wurde natürlich, und das ist mir klar, das Ganze ist einem Gastgeber unwürdig und dass man das auch kritisiert, weil das nichts mit Fairplay zu tun hat, ihn 90 Minuten auszupfeifen. weil er nun derjenige mit der Hand war, wo er letztendlich, ja, wir kritisieren ja die Handspielregel und nicht ihn als Person. Ich habe das bis gestern, diese Kritik, oder bis heute auch geteilt, und dann habe ich einen Kommentar in der Zeit gelesen, der halt sagte, naja, also das ist nicht Fair Play und das ist auch peinlich, aber grundsätzlich haben wir in einem Stadion, sind dort Menschen und die versuchen ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen und tun das mit Pfeifen. Das muss man nicht gut finden, aber es ist immer noch besser, als dort eine reine, saubere Tapete zu haben, die ruhig ist und wo nichts passiert. Dem kann ich so ein bisschen auch was abgewinnen. Ja, es hat mich 90 Minuten gestört und ich fand es sehr unpassend und ich hätte es nicht getan. Aber grundsätzlich möchte ich das Thema auch nicht ganz so hochhängen, finde ich, auch nach dem Kommentar, der ganz gut passt. Wie ist denn dein Blick auf diese Pfiffe?
Ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe irgendwo auf Twitter während des Spiels den ganz passenden Vergleich gefunden. Wenn deine Butter zerläuft, weil dein Kühlschrank nicht funktioniert, pfeifst du ja auch nicht die Butter aus. Und ich habe es auch als störend, ich habe es irgendwie unfair auch gefunden, den Spaniern gegenüber, dass das über 90 Minuten lang dann durchgehend diese Pfiffe waren. Und habe sie, ja, natürlich ist es irgendwo nachvollziehbar, aber wenn man den Fairplay-Gedanken fordert, was dieses Handspiel und vielleicht den Umgang damit angeht, dann sollte man dann den Fairplay-Gedanken selbst auch leben. Andererseits hat natürlich dieses Argument, wenn man sehr, sehr viel Geld für Karten bei dieser Europameisterschaft zahlt, dass man dann im Stadion ja eigentlich tun und lassen kann, was man will, solange man den Spielbetrieb nicht stört, hat schon was für sich.
Nun haben wir ja hören wir uns eine Podcast-Episode, und es haben auch mehrere Podcasts die EM begleitet. Ich finde ganz fantastisch die Arbeit von Max Jakob Ost im Rasenfunk, der wirklich jedes Spiel dann kommentiert hat und bewertet hat und taktischen Blick drauf geworfen hat. Ganz wunderbar. Ich habe auch den Podcast aus Österreich, die Stadionsprechstunde, sehr gern gehört, die auch unter anderem mit dir war. Das war eine Ausgabe mit Christoph, der, glaube ich, auch bei Laola 1 aktiv ist, wo die Leistung, genau, des österreichischen Teams bewertet wird. Ganz wunderbar. Gibt's auch eine schöne Diskussionsrunde, finde ich, nach dem Türkei-Spiel, die ich sehr, sehr gern gehört habe. Gibt's noch irgendeinen Podcast rund um die EM, den wir empfehlen können, den ich vergessen habe?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich höre sonst regelmäßig Podcasts, aber ich habe während der Europameisterschaft keinen einzigen gehört. Beziehungsweise nichts, was mit Sport zu tun gehabt hat. Habe dann eher zur Zerstreuung Podcasts über Geschichte und Musik und keine Ahnung was gehört.
Das kann ich gut nachvollziehen. Deswegen lassen wir es einfach so stehen, dass der Rasenfunk und die Stadionsprechstunde auf jeden Fall auch gut nachgehört werden können und sicherlich beide auch nach dem Finale eine Episode veröffentlichen und die hörenswert ist, und die verlinke ich gern. Aber zum Abschluss will ich ja dich fragen, wer jetzt durch die EM sagt, Mensch, in Österreich, da passiert doch was und das könnte doch der neue Geheimfavorit mit der neuen goldenen Generation sein. Wer den österreichischen Fußball weiterverfolgen will, welchen Podcast aus dem Hause Laola 1 sollte ihr an jedem Podcatcher abonniert haben?
Kommt immer darauf an, ob man es sehr rustikal mag, dann kann ich die Zwarer-Konferenz empfehlen. Das ist unser Podcast zur zweiten Liga in Österreich. Wir haben dasselbe als Ansa-Konferenz. Die österreichische Bundesliga ist wahrscheinlich für Außenstehende ein bisschen spannender, weil da kennt man zumindest Red Bull Salzburg und Sturm Graz und Rapid Wien und so weiter in Vereinen. Kriegt ein bisschen leichter was mit. Und wer es obskur mag, kann sich unseren Podcast Ansa-Panier anhören, wo wir Mannschaften zusammenstellen, sei es die größten Transferflops von Borussia Dortmund oder die spannendsten Spieler des ASK Voitsberg.
Alles.
Ich hoffe, es ist für jeden was dabei.
Da ist für jeden was dabei, immer sehr, sehr hörenswert, kann ich jedem empfehlen. Harald, so ein letztes Fazit dieser EM, kann man sagen, wirklich ein tolles Turnier mit tollen Mannschaften, mit tollen Sportlern, sehr, sehr wenig negativen Ereignissen drumherum. Also mir ist jetzt keiner, also es sind natürlich auch die einzelnen Hooligan-Schlägereien bekannt, aber nicht in einem Ausmaß, wie wir das auch schon bei Turnieren erlebt haben. Es gibt das ein oder andere Problem mit der Deutschen Bahn, was nichts mit dieser EM zu tun hat. Kann man sagen, das ist ein tolles Turnier gewesen?
Ich würde definitiv ein sehr positives Fazit ziehen. Einerseits war es sportlich, finde ich, ein sehr attraktives Turnier. Es waren sehr, sehr viele Spieler dabei, an die ich mich gerne zurückerinnere. Es war sehr viel Spannung. Es wird letztendlich, wie auch immer das Finale ausgeht, ein durchaus würdiger Europameister sein. Kann man bei England vielleicht ein bisschen mehr darüber streiten als bei Spanien. Und wie du sagst, es hat jetzt nicht diesen einen riesen Skandal gegeben, der irgendwie einen großen Schatten über dieses Turnier wirft. Also von dem her, was tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr positives Turnier, und das wir hoffentlich in ein paar Jahren noch nett zurückdenken werden.
Und ich hoffe, Harald, dass du bei den nächsten Turnieren, ich bin mir nicht sicher, ob das mit Mexiko funktioniert, aber dass du bei den nächsten Turnieren wieder vor Ort mit einem Tagebuch berichten kannst, weil das fand ich sehr, sehr lesenswert. Wer mehr von Harald lesen möchte, dem sei die Seite laola1.at empfohlen. Du hast auch so eine Serie, wo du auch immer mal Vereine außerhalb von Österreich, so quer durch Europa vorstellst, die sehr, sehr lesenswert sind. Ganz lieben Dank dir, Harald, für deine Eindrücke und Servus.
Danke, dass ich dabei sein durfte und auch, dass du Laola 1 so nett präsentiert hast. Ich hoffe, es hat gepasst und schönes Finale und wir hören uns sicher. Ciao.
Es gab eine Symbiose zwischen Mannschaft und den Menschen im Land. Und ich hoffe, dass wir es auch nachhaltig hinkriegen, die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen fortzusetzen. Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im ganzen gesamten Staff. Meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und in alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern. Und das gilt im Fußball wie auch in der normalen Gesellschaft. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit geschafft. In diesem kleinen Part des Lebens Fußball, der für viele eine große emotionale Bedeutung hat, aber natürlich gibt es deutlich wichtigere Themen im Leben als Fußball, haben wir es geschafft, die Menschen zu einen.